Wir wollen uns ja ergänzen zu dem, worüber wir am Sonntag gesprochen haben, über die Person des Heiligen Geistes und was er in unserem Leben tun will. Uns dienstagsabends so ein bisschen unterhalten über die geistigen Gaben oder Geistesgaben, die Gott uns schenkt. Beten wir am besten vorher nochmal. Wie gesagt, bei mir ging es heute drunter und drüber. Ich habe hier viele mehr Bibelstellen ausgedrückt und verschiedene Sachen zusammengesammelt. Hat nicht mehr so die Zeit, um das super zu strukturieren. Lass uns einfach beten, dass der Herr uns das lehrt und uns an das erinnert, was er uns heute sagen will. Herr, wir danken dir, dass du da bist, und ich danke dir, dass es dein Geist ist, der uns in die Wahrheit führt, und dass du unser Lehrer bist. Und ich danke dir, dass du uns so viel in deinem Wort sagst, auch zu dem Thema. Und ich bitte dich einfach, dass du jetzt auch stark bist in meiner Schwachheit. Und dass du uns lehrst, dass du uns gemeinsam erinnerst. Vielleicht Dinge, die ich vergesse, und wem anderen fallen sie ein. Dass wir gemeinsam sehen können, was du vorhast. Mit den Gaben, die du uns auch schenken möchtest. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht aus eigener Kraft leben müssen und aus eigener Stärke und Ressourcen, sondern dass du übernatürlich dazu gibst, um deinen Willen zu vollbringen, Herr, in dieser Welt. Und dafür sind wir echt dankbar. Amen. Ja, Geistesgaben ist es so ein sehr heißes Thema. Es sind viele Diskussionen im Leib Christi zu dem Thema. Wir können 1. Korinther 12, Entschuldigung, aufschlagen. Dann werden wir beginnen. Wir werden das ganze Kapitel durchlesen, denke ich mal. Aber ich möchte uns daran erinnern über das, was wir am Sonntagmorgen besprochen haben schon. Nämlich, dass der Heilige Geist eine Person ist. Also wir haben gesagt, der Heilige Geist ist Gott. Und der Heilige Geist ist eine Person. Also nicht irgendwie eine Energie, die irgendwo herumschwirrt und die wir irgendwie channeln oder so ein esoterisches Verständnis. Nee, es geht um eine geistliche Person, mit der wir in Beziehung stehen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass die Absicht des Heiligen Geistes ist, also der dritten Person des dreieinigen Gottes, wenn wir es ganz genau sagen wollen, seine Absicht ist, Jesus zu verherrlichen und Jesus groß zu machen und uns zu Jesus zu ziehen, in die Wahrheit zu führen, die Frucht des Geistes in unserem Leben auch hervorzubringen. Und was ist die Frucht des Geistes? Die Frucht des Geistes ist eigentlich der Charakter des Geistes, der Charakter Jesu. Und wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen, über das Wachsen in der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und wir haben gesagt, dass dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist eigentlich genau das bedeutet, dass diese Person des Heiligen Geistes Raum haben darf in uns und sich durch uns ausdrücken darf. Und das ist eigentlich die Frucht des Heiligen Geistes. Das ist ja nicht etwas, was wir irgendwo produzieren oder wo wir uns bemühen oder was aus uns kommt, sondern es ist schlicht und einfach der Heilige Geist, der in uns ist, den wir rauslassen. Das ist die Frucht. Wenn wir ihn sein Leben leben lassen durch uns, dann ist das die Frucht, die er hervorbringen will. Also Frucht ist nicht etwas, was, sagen wir, der Heilige Geist irgendwo in unser Herz sieht und das wächst dann so allein aus uns heraus. Nee, die Frucht des Geistes ist eigentlich der Heilige Geist, der durch uns lebt. Gott, der durch uns lebt, oder Christus, der in uns lebt, wenn uns das besser gefällt, je nachdem. Aber alles im Kontext von Beziehung. Wir bringen Frucht, also Liebe vor allem, ne? Friede, Freude, Selbstbeherrschung, all diese Dinge, Freundlichkeit, Güte. Das haben wir nicht in uns selbst. Geduld, oh Mann. In mir selbst habe ich sehr wenig Geduld, Barmherzigkeit, diese Dinge. Das können wir natürlich nicht produzieren. Dass wir sagen, oh Mann, jetzt strenge ich mich an und möchte das hervorbringen in meinem Leben. Nee, das geht nur, wenn ich mich ihm hingebe, der Person des Heiligen Geistes, der schon in mir ist. Und ich im Prinzip sage, hier hast du mich. Leb du dein Leben durch mich. Und sein Leben ist eigentlich die Frucht des Geistes. Das ist das Leben, das Jesus gelebt hat vor 2000 Jahren. Das will in unserem Herzen und auch unser Leben leben. Und das soll überfließen auf andere. Und wir haben auch letzten Sonntag, wo wir drüber gesprochen haben, gesagt, dass im Prinzip die geistlichen Gaben Behälter sind, um diese Frucht des Geistes weiterzugeben, um die Liebe weiterzugeben an andere Menschen. Und was auch ganz wichtig ist über die Gaben, auch das ist nicht was, was unabhängig ist von der Person des Heiligen Geistes. Die geistlichen Gaben sind nicht wie Weihnachtsgeschenke. Dass Gott uns sagt, okay, hier hast du eine Gabe und jetzt mach was damit, jetzt ist sie deine Gabe. Und das bringt oft Probleme im Leib Christi, dass wir so denken. Hey, das ist meine Gabe und das ist deine Gabe und meine Gabe ist besser als deine Gabe oder so. Oder oh nee, meine Gabe ist nicht so toll wie deine Gabe. Das hat die Korinther sehr beschäftigt, dieses Denken. Die Gabe ist nicht losgelöst von dem Geber. Also wir könnten sagen, die Geistesgaben ist eigentlich nur eine Manifestation von der Gabe des Geistes. Wieder eigentlich dasselbe wie die Frucht. Ne? Der Geist, der in mir ist, er will Dinge tun. Und ich bin sehr natürlich, ich bin sehr begrenzt. Ich habe sehr wenig Kraft in mir, aber er hat sehr viel Kraft. Ich habe wenige natürliche Begabungen und die sind vielleicht nicht besonders toll ausgeprägt und bin nicht super diszipliniert in dem Ausüben dieser Gaben und habe wenig Kraft, das auszuleben, was Gott in mich reingelegt hat. Aber er ist der allmächtige Gott, er hat alle Kraft und er hat alle Begabungen, die es gibt. Und sobald ist die Frucht und die Gaben stehen in Beziehung mit der Person des Heiligen Geistes, dass er einfach sein Leben durch mich ausleben will. Und das ist ganz wichtig, dass wir das im Auge behalten. Die Gemeinde in Korinth, das war eine Gemeinde, die super begabt war. Ganz viele auch geistbegabte Individuen mit übernatürlichen Gaben, großartige Dinge. Aber sie hatten einen total falschen Fokus. Und es war eigentlich ein totales Chaos. Die haben eigentlich mehr kaputt gemacht mit ihren Gaben, als dass es geholfen hat. Ne? Eine Gabe kann aufbauen, aber sie kann eigentlich kaputt machen. Wenn ich sage, hey Markus, ich schenke dir einen Hammer, wenn du den zum Guten benutzt, ja, und weißt du, die Regina besuchst und ein Bild aufhängst mit diesem Hammer und irgendwas zusammenbaust, dann ist es eine tolle Sache. Dann hast du diese Gabe, dieses Geschenk gut genutzt. Wenn du denselben Hammer benutzt, um der Marianne den Kopf einzuhauen, dann ist es ein Missbrauch eigentlich von diesem Geschenk, von dieser Gabe. Und genauso ist es mit geistlichen Gaben. Und ich denke, wir sehen viel Missbrauch auch in der Gemeinde Gottes heute. Und das war das Problem der Korinther. Eine sehr begabte Gemeinde, aber gleichzeitig sehr unreif. Und das geht nicht unbedingt zusammen. Geistesgaben sind kein Zeichen für geistliche Reife. Die Frucht des Geistes ist Zeichen für geistliche Reife, wenn wir uns dem Herrn hingeben und er sein Leben durch uns leben darf und Liebe hervorbringen darf. Also, wenn wir lieben, dann sind wir reife Menschen. Wenn wir Jesus ähnlich sind, das ist das Ziel, was der Heilige Geist in uns tun will. Und der Herr schreibt den Korinthern oder durch den Paulus den Korinthern in 1. Korinther 3 und schreibt diesen super geistbegabten Geschwistern: Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Also nicht vom Geist dominiert, sondern vom Fleisch, diesem Nachlass unseres alten Menschen, dieser sündigen Natur. Es seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Also war eine Gemeinde, die gezeichnet war von Eifersucht und Streit. Und da gibt es die unterschiedlichsten, die sind miteinander vor Gericht gegangen, die haben Abendmahl, die einen waren besoffen, die anderen haben nichts mehr zum Essen bekommen. Ganz verrückte Dinge, also ein totales Chaos. Und auch wenn es zu diesen geistlichen Gaben kam, war das eigentlich die Prägung dieser Gemeinde. Eifersucht und Streit. Die Korinther haben ihre Gaben zur Selbstdarstellung genutzt, im Prinzip. Denen ging es darum, selbst groß zu sein. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist tun will. Er will Jesus groß machen. Er will, dass Jesus die Ehre bekommt und nicht wir selbst. Aber die Korinther wollten so geistige Superstars sein.
Da muss man uns immer fragen, sind wir auch noch Korinther? Oder ja, inwieweit ist es für mich so, wie es da war? Ich denke, der Paulus hat ja dann in dem 13. Kapitel besonders Wert darauf gelegt, dass alles wertlos ist, wenn sie es nicht in der Liebe machen.
Genau.
Also das war ja alles toll und so, aber dann sind sie ja auf den Boden zurückgeholt worden. Also wenn sie können alles mal prophetisch reden, sie können alle Wunder tun, und, aber dann wäre es nichts nütze.
Genau, ohne Liebe bin ich ein klingender Zimbel oder was, dann mache ich nur Lärm, sagt er. Ne?
Und ja, die Liebe, die sich halt auch hingibt, so wie Jesus uns halt vorgelegt hat, dann in dem Sinne. Ja.
Genau,
dazu nicht so mit Worten, sondern wirklich hinzugeben. Die Praxis, ja, und nicht nur die Menschen, die einem sympathisch sind oder irgendwo, die einem gut gefallen und so toll, aber ja, das, was auch dann praktizieren, wenn es uns halt dann was kostet. Und das ist der Lernprozess.
Genau, und dazu braucht man die geistlichen Gaben und die Kraft des Geistes. Und es ist ja kein Zufall, dass Kapitel 13 zwischen Kapitel 12 und Kapitel 14 ist, wo es um die geistlichen Gaben geht. Also die Korinther, die wollten sich selbst darstellen. Da gab es diejenigen, die, ich nenne es mal so, die Sprachenrede, Zungenrede-Fraktion, die haben gesagt, hier lasst uns doch ständig hier in Sprachen reden, wir haben so eine tolle Gabe, das wollen wir möglichst öffentlich machen und dass alle uns hören und lasst uns doch möglichst zusammenkommen und alle zusammen in Sprachen reden, und das reicht uns eigentlich für den Gottesdienst. Das wär's. Lass uns das machen. Und dann gab es eine andere Fraktion, die waren eher vielleicht die anständig und in Ordnung Funktion, die gesagt haben, hey Leute, das geht ja viel zu weit. Und die einen haben gesagt, wir sind die Geistlichen, die anderen haben gesagt, nee, ihr seid unordentlich, wir sind die Geistlichen. Und sie waren gespalten bezüglich der Geistesgaben. Das sehen wir auch im Kapitel 12 hier. Da waren die gesagt haben, hey, meine Gabe ist besser als deine Gabe, deswegen bin ich geistlicher. Und dann waren die deprimiert waren, weil ich habe nicht so eine tolle Gabe wie die anderen. Und die einen wollten alle in Sprachen reden, die anderen wollten ihre Ordnung haben. Also genau das Gegenteil eigentlich. Und Paulus wird all das zurechtweisen. Deswegen möchte ich gerne das ganze Kapitel durchlesen. Nicht, dass wir dann jeden einzelnen Punkt durchnehmen, aber dass wir so ein bisschen einen Überblick bekommen. Ich möchte mal heute Abend gar nicht irgendwie eine einzelne Geistesgabe anschauen, sondern mal prinzipiell fragen, was sind denn Geistesgaben und was hat Gott damit vor? Genau, lass uns das einfach tun. Lass uns einfach mal das Kapitel durchlesen. Ich mache mal die Lesershow. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Also sie waren nicht ohne Kenntnis, dass es Gaben gibt und welche und so weiter, aber sie hatten keine Ahnung, was der Zweck und die Absicht der Gaben war und wie sie ausgeübt werden sollen. Man sagt, ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus, und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Und es geht hier natürlich nicht nur um ein Lippenbekenntnis. Jesus spricht auch von denen, die sagen, Herr, Herr, und er sagt, ich habe euch nie gekannt. Aber eine Person, die wirklich Glauben hat und die Jesus als Herrn bekennt in ihrem Leben, also mit Taten und wie du sagst, die sich von Gott beherrschen kann.
Entschuldigung,
wiederhole ich du jetzt? 1. Korinther 12, Vers 3 ist das. Also er sagt, wenn jemand Glauben hat und Jesus bekennt, dann tut er das im Heiligen Geist. Dann ist es eine Person, die den Heiligen Geist hat. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Also erzählt hier, ist ja nicht umfassend, erzählt hier ein paar Beispiele von geistlichen Gaben auf. Und das Problem der Korinther war, dass ihre geistlichen Gaben sie gespalten hat eigentlich. Das war nicht der Zweck. Und die Betonung von Paulus ist hier zu sagen, es ist Einheit. Und wir kommen nachher dann noch dazu, aber er sagt, es ist der eine Geist, der das alles wirkt. Deswegen habe ich gesagt, die Geistesgaben sind nicht unabhängig von der Person des Heiligen Geistes. Es ist sein Wirken durch uns. Nicht, dass ich habe eine Gabe. Nee, der Heilige Geist hat die Gabe und er will sie durch mich ausdrücken. Er will sich durch mich ausdrücken mit dieser Gabe, die er hat und er mir leiht, so, sozusagen. Korinther waren gespalten, er betont hier ganz stark Einheit. Und er gebraucht dieses Bild von dem Leib. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib. Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib. Denn wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Ich meine, stell euch das mal vor. Ein Leib mit lauter Ohren, aber ohne Nase. Oder umgekehrt. Das wäre ein Krüppel. Würde nicht gut funktionieren. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Betont auch die Souveränität Gottes. Geist teilt die Gaben aus, wie er will. Abhängigkeit voneinander. Gottes Plan ist gar nicht, dass wir Supermänner und Superfrauen sind. Das war nie sein Plan. Sondern sein Plan ist, dass wir von ihm abhängig sind zuerst und dann voneinander abhängig sind als Leib. Und diese Vielfalt der Gaben soll uns nicht Spaltung hervorrufen, sondern soll uns eigentlich eins machen. Abhängig machen voneinander. Das ist das Bild, das ist der Zweck, dass wir als Leib zusammenwirken. Und das kratzt an unserem Stolz, aber das ist genau der Punkt. Übrigens auch der Punkt, dass er sagt, es sind Geistesgaben oder Gnadengaben, Charismata, sagt er ja. Ne? Es sind Gaben, die uns aus Gnade gegeben worden sind. Das hat nichts mit uns zu tun, weil wir es verdient haben oder weil wir so geistlich sind. Das haben die Korinther gedacht und Paulus führt das so sehr subtil ein hier in dieses Gespräch. Es geht hier um Gnadengaben, unverdiente Geschenke und es geht um Einheit, um Abhängigkeit auch. Nun aber sind viele Glieder, aber ein Leib. Und jedes Glied ist wichtig. Also es kann kein Glied sagen, oh Mann, ich fühle mich minderwertig oder meine Gabe ist weniger wert als seine Gabe. Aber genauso jetzt im Vers 21 sehen wir das andere. Die anderen, die sich besonders begabt gefühlt haben, sind stolz geworden und haben runtergesehen auf die anderen. Und das korrigiert er hier. Und er sagt, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit reichlicherer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit, unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Also gerade die, die uns unscheinbar erscheinen oder die weniger begabten, das sind eigentlich die Wichtigen. So wie die unansehnlichen Organe, ich meine, die schützen wir besonders. Eine kugelsichere Weste, warum tragen wir die? Ja, weil Lunge, Herz ist zwar nicht sehr ansehnlich, ich meine, keiner hängt sich ein Herz oder ein Bild von der Lunge an die Wand, außer er ist ein Arzt vielleicht. Wenn wir Fotos machen, dann vom Gesicht und die schönen Teile. Aber wenn es hier zur Sache geht, dann haben wir eine kugelsichere Weste und keine kugelsicheren Schuhe. Oder Nasenschutz vielleicht. Oder wenn die Fußballspieler eine Mauer machen, dann welche Teile schützen sie? Ne? Die nicht so sichtbar sind. Das ist die Empfindlichen, ja. Also ist dieses Bild, was er hier gebraucht. Und dann sagt er, denn wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Also es geht um Einheit. Als Leib wirken, nicht als unabhängige Individuen. Und das läuft so konträr eigentlich zu unserer Gesellschaft. Stichwort heute, das Große ist Selbstverwirklichung. Wer kann sich wie selbst verwirklichen? Und keiner will abhängig sein, oder? Unabhängigkeit ist auch ein Riesenthema heutzutage. Männer wollen nicht von Frauen abhängig sein, die Frauen wollen nicht von den Männern abhängig sein und so weiter und so fort. Und das geht auch ziemlich in die Gemeinde rein. Wir wollen nicht voneinander abhängig sein. Ich, wie du sagst, die Korinther, die sind in uns. Ne? Wir sind so kleine Korinther. Und dieser Brief ist auch an uns geschrieben. Ich meine, hoffentlich.
Letztendlich immer an mich persönlich auch.
Ja.
Wir identifizieren uns ja mit diesen Persönlichkeiten.
Ja.
Das ist ja immer wieder alles auf mich bezogen dann letztendlich.
Also von Natur aus, ne, vor unserer geistigen Geburt sind wir Korinther. Ne? Und dann kommt der Herr in unser Leben und fängt an, das schön langsam hier zu verändern und Dinge umzudrehen. Und da sind noch viele, viele Dinge da, wo er in unser Leben reinspricht. Als Leib Christi, ich denke, wir können das noch mehr lernen, als Leib zusammen zu leben. Und das ist ja viel mehr eigentlich, als nur zu sagen, wir kommen für eine Stunde zum Gottesdienst zusammen und dann gehen wir wieder nach Hause und leben wieder so unser individuelles Leben und verwirklichen uns wieder selbst. Ich denke, da ist sehr viel drin in dem Bild. Ihr seid der Leib Christi und einzeln genommen Glieder. Und dann spricht er wieder über Gaben. Die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt, erstens zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens zu Lehrern, so dann Wunderkräfte, Gnadengaben, Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Also spricht hier von unterschiedlichen Diensten, auch das sind Gaben an die Gemeinde, Apostel, Lehrer, Leiterschaft. Übernatürliche Gaben sehen wir da. Aber dann auch so natürliche Dinge wie Hilfe leisten oder leiten. Administrative Gaben können wir vielleicht auch sagen. Werden wir noch dazu kommen, über die Dinge im Einzelnen zu sprechen. Er sagt, sind etwa alle Apostel? Rhetorische Fragen hier, Antwort ist natürlich nein. Alle Propheten? Nein, alle Lehrer? Haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Nein. Legen alle aus? Nein. Also wir brauchen einander, das ist der Punkt hier. Einheit. Wir brauchen einander. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. So eine schöne Ausgewogenheit hier. Ne? Er sagt auf der einen Seite, eifert um die Gaben, streckt euch aus danach, aber auf der anderen Seite bleibt der Boden. Und bleibt zusammen vor allem. Wir brauchen einander. Und dann sagt er, einen größeren Weg darüber hinaus zeige ich euch noch. Und dann spricht er viel über Liebe, bevor er dann im Kapitel 14 weiter über Gaben spricht. Besonderen Prophetie und Zungenrede und diese Dinge. Aber im 1. Korinther 12, zuerst sagt er, ich will nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid oder ohne Erkenntnis seid. Und deswegen treffen wir uns heute hier und unterhalten uns über das Thema, weil wir Erkenntnis haben wollen. Was ist denn der Zweck der Gaben? Wie sollen wir sie ausüben? Korinther war nicht so bewusst, dass es Gnade war, haben auch nicht so den Leib im Blick gehabt. Es darum geht, Jesus groß zu machen. Im Römerbrief spricht der Herr darüber, dass die Gaben uns nach dem Maß des Glaubens gegeben wurden. Es geht auch um Glauben. Dann ein Punkt, den wir auch herausgreifen können, ist hier, er spricht von Gnadengaben, wie gesagt. Es ist Gnade. Das heißt für mich erstens, dass keiner stolz sein kann auf die Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Das ist ein Geschenk. Wir können dankbar sein dafür. Wachsen drin, sie ausüben, uns freuen drin. Aber es ist ein Geschenk, es hat nichts mit uns zu tun, weil wir würdig sind oder so irgendwas. Es ist ein unverdientes Geschenk, es ist Gnade. Aber dann zweitens, glaube ich, sagt es uns auch Gnade. Das heißt, wir alle sind fähig, einander zu dienen. Weil es ist nicht aus eigener Kraft, es ist aus seiner Kraft. Die Gnade, die er schenkt. Und jeder hat eine Gnadengabe, zumindest eine, empfangen. Er betont die Einheit in dem Kapitel. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie schon gesagt. Und ich glaube, Vers 7 ist auch wichtig, wenn es um den Zweck der Gaben geht. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und zwar nicht zum eigenen Nutzen. Es gibt eine Gabe, die ist für meinen eigenen Nutzen vor allem, und das ist die Gabe des Sprachengebets oder der Zungenrede. Aber alle Gaben sind zur Nutzen eigentlich von anderen. Und ich möchte das nochmal betonen, hier Verse 4 bis 6. Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Es ist der Geist, der es wirkt, nicht wir. Gott gibt uns nicht Gaben, sagt, das eine Gabe und jetzt wirk, schaff mit deiner Gabe. Nee, es ist der Geist, der durch uns wirkt. Beziehung, Abhängigkeit von ihm. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten. Ja, diese Gaben drücken sich dann in unterschiedlichen Diensten aus, die wir tun. Jeder nach seiner Begabtheit, aber es ist derselbe Herr. Der Herr ist es, der dient, der durch uns dient. Wir stellen uns ihm nur zur Verfügung. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Also es gibt sogar verschiedene Wirkungen innerhalb. Ich glaube, dass eine Geistesgabe, dieselbe Geistesgabe in meinem Leben anders ausschauen wird als in der Marianne, ihrem Leben. Warum? Weil Gott nimmt uns als Personen und als Persönlichkeiten ernst. Und er spricht hier im Plural, ja, wenn es um Heilungen geht zum Beispiel oder um Sprachen, Leitungen, Hilfeleistungen. Interessant, dass es im Plural ist. Da ist ungeheure Vielfalt da an Gaben. Es gibt ja auch Debatte hier, sind die Gaben, die in der Bibel aufgezählt werden, sind das alle geistlichen Gaben, die es gibt, oder sind das nur Beispiele, die uns aufgezählt werden hier? Aber es ist ungeheure Vielfalt da. Und Verschiedenheiten von Wirkungen. Es wird unterschiedlich aussehen. Eine Gabe wird in deinem Leben anders aussehen als in meinem Leben. Und wir haben nicht so die genauen Rezepte. Es muss alles genau und genau so passieren. Das ist ja oft unser Problem. dass wir unsere Erfahrung haben und unsere Gabe haben und wir sehen die Dinge mit unserer Sicht der Dinge, aus unserer Begabung heraus, aus meiner Persönlichkeit heraus. Und dann denke ich, okay, die anderen müssen es genauso sehen, aber die sind vielleicht ganz anders begabt. Und das sind die Verschiedenheiten. Ne? Sagen wir, wir kommen zu einem Autounfall. Der eine, der die Gabe der Barmherzigkeit hat, der setzt sich vielleicht zu dem Verunglückten und weint mit ihm. Und oh, du Armer, und betätschelt den, bis da die Feuerwehr kommt. Dann gibt es den Administrativbegabten, der sagt, hey, zuerst absperren hier, Feuerwehr anrufen, Polizei anrufen. Der hat das alles gecheckt. Und der Nächste hat vielleicht die Gabe der Heilung und er fängt an, für den zu beten. Und der wird vielleicht sogar übernatürlich geheilt. Und der Nächste hat ein Wort der Ermutigung, also die prophetische Gabe, und spricht ein Wort der Ermutigung in dessen Leben und wirkt alles zusammen. Und das ist wunderbar, wenn es funktioniert, aber wir müssen demütig sein, weil wenn wir stolz werden in der Ausübung unserer Gaben, dann kann es ja hässlich werden. Dann sagt nämlich der, der organisiert ist, zu dem, der einfach da sitzt und dem anderen hier umarmt und tröstet und barmherzig ist, sagt, hey, was ist denn falsch mit dir? Du funktionierst ja nicht richtig. Das ist völliger Quatsch, was du tust. Hey, hier, wir müssen uns hier mal um die Situation kümmern und das alles in Ordnung bringen und bla bla bla. Und der andere sagt vielleicht, hey, du hast überhaupt kein Herz. Das wissen du für ein unbarmherziger Kerl. Du bist ja völlig ungeistlich und so weiter und so fort. Und
aber wir brauchen sowohl das
als auch. Genau. Aber auch da die Einheit und Demut, Barmherzigkeit. Sieh, das habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben. Also wie gesagt, ich gehe, ist ja sehr ein bisschen durcheinander. Römer 12, Vers 1, das ist auch interessant. Römer 12 ist auch eine Stelle, wo es um Geistesgaben geht. Und in der Einleitung, ihr kennt alle Römer 12, die ersten paar Verse. In der Einleitung zu diesem Abschnitt über geistliche Gaben schreibt der Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber oder euch selbst darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also Paulus sagt, ich sage euch durch die Gnade, die Gott mir gegeben hat, das ist hier seine Gabe zu lehren und zu ermahnen, nicht höher von euch zu denken, als es sich gebührt. Ich finde das interessant. Und dann spricht er weiter über verschiedene Gaben. Aber was sagt er zuerst? Was wichtig ist, wenn wir, bevor wir zu den Gaben kommen und wenn wir wirken wollen, leben wollen in diesen Gaben, was ist denn wichtig? Was ist die Voraussetzung, um, sagen wir, Gaben vernünftig ausüben zu können? Das Erste ist im Wesentlichen, er sagt, sei hingegeben. Na, lebendiges Opfer dem Herrn, das ist wichtig. Dem Heiligen Geist, dem Herrn in dir hingegeben sein. Dann kann er sich durch dich ausdrücken, dann kann er dich begaben. Das Zweite, was er sagt, sei formbar von ihm. Gleicht euch nicht der Welt an, wie die Welt die Dinge tut. Wir wissen, die tut es ganz anders, als Jesus es tut oder als wir es tun sollen. Und die Korinther waren noch sehr weltlich, aber seid formbar. Und das Dritte, er sagt ihnen, seid demütig. Denkt nicht zu hoch von euch selbst. Und seid besonnen, so wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Wie Gott es dir zugeteilt hat. Wir müssen auch nichts fabrizieren. Ich finde das auch eher immer abstoßend, wenn wir versuchen, uns das vorzumachen und vorgeben, dass ich eine Gabe habe. Oder na, manchmal, wenn man so Zeiten hat, wo man hat irgendwie ein Wort vom Herrn oder irgendwie so. Manchmal haben wir so das Gefühl, ach, weil wir so viel an uns denken, ne? Oh Mann, jetzt, ich will ja auch geistlich dastehen und als begabt dastehen und vielleicht kann ich irgendwas produzieren und wir machen uns einen unheimlichen Stress in diesen Dingen. Deswegen ich persönlich, ich habe lieber in der Anbetungszeit die Zeit der Stille und hey, wenn Gott ein Wort schenkt, dann sind wir offen dafür. Aber ich mache es eigentlich nicht gerne so, dass ich sage, okay, und jetzt, es ist einer da, der, und wer noch, und manchmal kann uns das unter Druck setzen und dann produzieren wir Dinge einfach, entweder weil wir uns unwohl fühlen oder weil wir vor den anderen geistig dastehen wollen, anstatt dem einfach hingegeben zu sein und zu sagen, okay, Heiliger Geist, hier bin ich und wenn du mich gebrauchen willst, ist schön, wenn du einen Angeb gebrauchen willst, ist es genauso schön und wir sind offen. Wir bleiben am Boden. Also, weißt du, dieses Ausstrecken, streckt euch aus nach den geistlichen Gaben. Auf der anderen Seite aber seid auch demütig. Das Maß, was Gott euch zugeteilt hat, den Glauben auch. Und ich meine, Glaube hat viel auch damit zu tun. Ne? Durch Glauben schöpfen wir sozusagen aus der Quelle der Gnade und geben sie weiter. Und Glaube ist ja auch schon wieder eine Geistesgabe. Und manchmal haben wir die und manchmal haben wir sie nicht. Ich glaube, dass Gott mir eine Gabe des Glaubens gegeben hat, diesen Schritt zu machen, hier nach Deutschland zu ziehen, einfach so. Ohne wirklich zu wissen, wo ich hingehe und den Pastor zu kennen und irgendwas. Und da hat er mir wirklich ja, Frieden, Glaube gegeben, den Schritt zu tun in dem Moment. Und dann war ich da und dann für gewisse andere Dinge hatte ich wieder nicht den Glauben. Da hatte ich wieder viel Sorgen. Oh Herr, wie wirst du versorgen? Wie wird das alles funktionieren? Ah. Aber am Boden bleiben mit diesen Dingen.
Das sind ja die drei verschiedenen Arten von, ja, der errettende Glaube, das ist ja auch Gnade, dann der normale Glaube, dann gibt es einen besonderen Glauben, das war so eine Art des besonderen Glaubens, der über das natürliche hinausgeht, jetzt in deinem Fall quasi.
Ja, ich glaube, dass es diese Gabe, Geistesgabe des Glaubens war, das war nicht natürlicher Glaube, den ich hatte, sondern was Gott wirklich in einer bestimmten Situation einfach, manchmal schenkt Gott den Glauben, die Überzeugung, Gott wird es tun. Und du machst einen total verrückten Glaubensschritt und alle sagen, hey Leute, das ist ja total abgefahren, das geht voll in die Hose, das ist total unverantwortlich, aber hey, Gott hat gesprochen und er schenkt dir den Glauben. Und zu einer anderen Zeit hattest du es nicht. Und, aber da kommen wir noch zu der Geistesgabe. 1. Petrus 4, da steht auch was Ähnliches, da schreibt der Apostel Petrus, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, also jeder hat eine Gabe, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Da haben wir es wieder, verschiedenartige Gnade. Haushalte. Vielfalt. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Interessant, ne? Aussprüche Gottes. Nicht? Hey, ich habe ein Wort, nee, der Heilige Geist. Es ist sein Wort. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott da erreicht, denn aus meiner eigenen, hey, ich bin der Macher, guck mal, wie toll ich dienen kann. Ich habe so tolle Kraft und so tolle Gaben. Nee, es ist die Kraft, die Gott da erreicht. Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Heiligkeit ist und die Macht von Ewigkeit zur Ewigkeit. Amen. Also wieder, es geht um seine Ehre, um seine Verherrlichung. Und ich glaube, das soll wirklich unser Fokus sein. Ich glaube, auch das ist ein Punkt, wo wir uns manchmal Stress machen. Entdecke deine Gaben. Und dann gibt es Gabentests und alle möglichen Dinge. Wenn ich diese Verse lese, ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir unseren Glauben stärken. Dass wir in unserem Glauben wachsen. Denn wenn wir in unserem Glauben wachsen, auch in unserer Hingabe an die Person des Heiligen Geistes in uns wachsen, dann werden wir auch in den Gaben wachsen. Weil das hängt nämlich zusammen. Und wie stärken wir unseren Glauben? Indem wir Zeit mit Jesus verbringen, durch das Wort Gottes, all diese guten Dinge, Gemeinschaft, miteinander. Und aus diesem Kontext heraus wächst die Frucht und diese Gaben. Also, meinen Glauben stärken, im Glauben wachsen, meiner Hingabe an dem Herrn wachsen. Und dann kann ich weiter fragen, wie kann ich andere in ihrem Glauben stärken oder ermutigen oder aufbauen. Und dann tu es einfach. Und weißt du was, wenn das dein Herz ist und du das tust, dann findest du auch heraus, wo deine Gaben sind und wo sie nicht sind. Aber es geht zuerst mal, diese Einstellung zu haben. Ich glaube, das ist das größere Problem eigentlich. Das Problem ist nicht, dass wir nicht unsere Gaben kennen. Das Problem ist, dass wir allzu oft nicht so ein großes Verlangen danach haben, andere in ihrem Glauben zu stärken. Das ist das Problem, dass wir da die falsche Einstellung haben. Aber dafür sind die Gaben da. Oder ich glaube, unsere menschliche Tendenz, es fällt uns leichter, kritisch zu sein und zu murren und zu tratschen und all diese Dinge, als andere in ihrem Glauben zu stärken. Zu sagen, okay, das war noch nicht so reif, aber wie kann ich ihn stärken? Wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich... Wir murren leichter und beschweren uns und tratschen hier, das kannst du glauben wie der hier, bla bla bla. Und das ist das Problem. Aber dann wollen wir unsere Gaben entdecken und was weiß ich, irgendwie großartig Gaben ausüben, aber das Fundament stimmt überhaupt nicht. Dann sind wir wie die Korinther, wo wir uns um uns selbst drehen und es geht so um Selbstverwirklichung, Selbstbefriedigung. Ich will eine geile Erfahrung machen mit meiner Gabe, ist ein völliger Quatsch. Darum geht es überhaupt nicht. Es ist wichtig, dass wir geistliche Personen werden. Es ist wichtiger, als unsere Gaben herauszufinden. Das geht ganz natürlich, wenn wir die richtige Einstellung haben. Die Einstellung ist wichtiger als der Titel, dass ich genau sagen kann, ich habe die Gabe oder die Gabe. Das ist ganz das Wichtige. Wichtig ist, dass ich ein Herz habe, andere in ihrem Glauben zu stärken und aufzubauen. Und wenn das mein Herz ist und ich das aktiv tue, dann wird Gott mir die Gaben geben, die ich dazu brauche. Dann wird der Heilige Geist in mir mich ausrüsten für den Dienst, den er gerade durch mich tun will. Und ich glaube auch wirklich, es ist manchmal so, manchmal habe ich die eine Gabe, manchmal habe ich eine andere Gabe. Ich weiß nicht, ob es unbedingt so ist, dass ich sagen kann, ey, ich besitze eine Gabe und die ist in meiner Verfügung, wie der Geist will. Und ich meine, was ist die beste Gabe? Heute Abend, denke ich, ist eine gute Gabe, die Gabe zu lehren. Weil dafür sind wir gekommen, oder? Hier aus dem Wort Gottes. Erkenntnis zu empfangen. Was ist die beste Gabe? Die kommt total auf die Umstände drauf an, oder? Wenn einer verunglückt ist oder ich zu jemandem hingehen muss, den zu trösten, dann ist die Gabe der Barmherzigkeit viel wichtiger als die Gabe zu lehren. Oder Wunderwerke zu tun. Das ist nicht schlimm, wenn man dann
predigt. Klar. Alles ist seine Zeit, wie gesagt.
Man kann ja auch nicht sagen, ja, ich habe nur die Gabe, das alles andere interessiert mich. Das ist
absolut, ja. Er sagt auch, streckt euch aus nach den Gaben. Ja. Aber diese Offenheit, während ich hingehe, um andere zu lieben, andere zu dienen, andere aufzubauen, ihren Glauben zu stärken, das ist mein Herz und ich stelle mich Gott zur Verfügung als lebendiges Opfer, das kann ich jeden Morgen tun. Und ich gehe hin und in dem Kontext dann abhängig zu bleiben und zu sagen, okay, Herr, hilf mir. Oh Mann, Herr, gib du mir ein Wort für die Person. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fühle mich oft so hilflos, ja, wenn ich in so eine Situation reinkomme, wo Leute schlimme Dinge durchgemacht haben oder Rat brauchen oder diese Barmherzigkeit oder einen Trauerfall und manchmal gehen wir hin und sagen, ich weiß gar nicht, was kann ich sagen, was kann ich geben in der Situation? Oder das klingt alles so hohl und so leer und so abgehoben. Ja? Es ist leicht hier irgendwie schöne, ja, es wird schon wieder und Gott ist gut und ja, Römer 8, Vers 28, er wird alles zum Guten mitwirken. Oh, Herr, gib du mir deine Worte. Du kennst die Person, du weißt, was ihr gerade dient. Gib du mir ein Wort der Weisheit oder der Erkenntnis oder des Trostes. Gib du mir Mitgefühl für den Bruder, der gerade missgebaut hat und dem ich am liebsten den Hals umdrehen würde und sagen würde, hey, wie kannst du so blöd sein? Ah. Also die beste Gabe ist die, die ich in der Situation gerade brauche. Ich glaube, es gibt nicht eine. Und deswegen ist es so dumm, wenn wir uns streiten, hey, ich habe eine bessere Gabe als du oder meine Gabe ist nicht gut genug. Hey, ist alles relativ. Kommt alles drauf an. Deswegen müssen wir zusammenwirken. Alles live. Ich habe eine schöne Definition gelesen von jemandem. Eine Gabe ist ein Mittel, um Gottes Gnade an andere weiterzugeben, zu ihrem geistigen Wohl. Das fand ich schön. Also eigentlich so ähnlich, wie wir gesagt haben, Gabe Gottes sind Behälter, eigentlich um die Liebe Gottes weiterzugeben. Ein Mittel, um Gottes Gnade an andere weiterzugeben, zu ihrem geistigen Wohl, sodass sie verändert und ermutigt und gestärkt werden. Und das kann der natürliche Mensch gar nicht. Der natürliche Mensch kann andere nicht geistig aufbauen. Das geht gar nicht. Und ich glaube, wir haben ja auch unsere natürlichen Gaben. Aber ich glaube, ein Stück weit können auch so unsere natürlichen Gaben zu geistlichen Gaben werden. Na, wenn jemand die Gabe hat, natürlich zu reden und systematisch und Dinge gut zu erklären und würden sagen, eine Gabe zu lehren, aber wenn das Ganze nicht geistlich eingesetzt wird oder angewandt wird, dann bringt es überhaupt nichts. Dann wird es dem anderen nicht geistig aufbauen. Aber wenn ich diese natürliche Begabung habe und sie Gott hingebe und mir bewusst bin, Herr, ohne dich kann ich nichts tun, und diese natürliche Begabung, die ich habe, das ist einfach Müll, wenn du es nicht benutzt und wenn du es nicht füllst und wenn du nicht meine Gedanken und mein Herz lenkst und ja, mich inspirierst, dann wird das, was ich aus meiner natürlichen Fähigkeit zusammenbaue und schöne Worte und schöne Drei-Punkte-Predigt oder was immer, dann wird es niemanden verändern und niemanden berühren. Aber wenn ich sie Gott zur Verfügung stelle, kann, glaube ich, auch meine natürliche Gabe zu einer Geistesgabe werden. Einer geistigen Gabe, die Gott benutzt. Und dann, das ist natürlich nicht das Einzige, ich sage, Geistesgaben sind immer Gottes übernatürliches Wirken in uns. Ob er jetzt eine natürliche Gabe nimmt und formt und geistlich füllt, das ist auch Geistwirken. Oder ob er mir wirklich eine Gabe gibt, wo ich völlig unbegabt bin natürlich, und er gibt mir aber was und rüstet mich so. Das ist alles sein Wirken. Also ich muss abhängig sein von ihm. Ich muss mich auf Gott verlassen, um anderen helfen zu können. Hier ist noch eine Definition, die ich gelesen habe. Eine geistliche Gabe ist die Fähigkeit von dem Heiligen Geist, meinen Glauben effektiv zum Ausdruck zu bringen in Worten und Taten, um andere in ihrem Glauben zu stärken. Also eine geistliche Gabe ist eine Fähigkeit, also eine Befähigung, meinen eigenen Glauben zu leben. In der Art und Weise, dass er den Glauben von anderen stärkt. Also wird der Heilige Geist in mir, der anderen dienen will. Ich empfange Gnade von Gott und ich gebe diese Gnade an andere weiter. Das war die Einstellung von Paulus. Hier, Römer 1, Vers 11. Das sagt der Paulus, bevor er zu den Römern gekommen ist. Das war sein Herzenswunsch. Da schreibt er, mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Also ich will meine geistliche Gabe ausüben, mit euch teilen, um euch zu stärken. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, an jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Also ich gehe mit meinem Glauben, mit der Kraft, dem Glauben, den Gott mir gegeben hat, zu euch, um euch mit meiner Gabe zu stärken. Und wenn ich das tue, dann werde ich auch mitgetröstet und gestärkt von eurem Glauben und von euren Gaben und wir werden alle aufgebaut.
Das reflektiert ja, das ist ja so ein gegenseitiges Verständnis oder Zuwendung. Das wird ja immer wieder zurückkommen. Alles, was gegeben hat.
Das ist, wie es sein soll. Mal gucken. Ich sage, ich bin heute nicht super organisiert. Na, hier ein paar Bibelstellen noch dazu, dass der Herr sagt, wir sollen eifern nach den geistigen Gaben und danach streben. Im 1. Korinther 14, Vers 1 sagt er zuerst, strebt nach der Liebe. Das ist das Wichtige, weil ohne die Liebe ist alles andere tönendes Erz oder klingende Zimbel, viel Lärm und nichts dahinter. Strebt nach der Liebe, der Frucht des Geistes, dem Charakter, dem Herzen Jesu oder des Geistes. Eifert aber auch nach den geistigen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Andere ermutigen. Was aber die geistigen Gaben betrifft, Brüder, ist 1. Korinther 12, Vers 1, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Das haben wir schon gelesen. Also wir wollen nach Erkenntnis streben. Wie funktionieren die Geistesgaben? Wie können wir sie auswirken? Worum geht's? Römer 12, Vers 6, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Also gebraucht sie. Gott hat uns Gaben gegeben, um anderen zu dienen. Wir sind gerettet, um zu dienen. Nicht um Stühle zu wärmen, Sonntagmorgens oder in der Gemeinde zu sitzen. Es geht um andere, es geht um den Leib, um aufzubauen. Gebrauch die Gabe. Sei nicht selbstsüchtig mit deiner Gabe. Ich habe was Tolles bekommen. Ich fühle mich toll dabei, wenn ich, weiß nicht, Worte vom Herrn bekomme oder Eindrücke oder wenn ich bete und Leute werden geheilt oder so. Und dann gibt es Leute mit der Gabe, die mieten sich ein Zimmer in ein Luxushotel und laden dann einen ausgewählten Kreis von Leuten ein, meistens die Geld haben und viel geben können, und dann wird da gebetet. Hey, wenn du die Gabe hast, dass du für Leute betest und Leute werden geheilt, geh ins Krankenhaus. Bet für Leute, nutz die Gabe, besuch die kranken Geschwister. Dafür sind die da, nicht für dich selbst oder dass du irgendwo einen tollen Verdienst hast damit oder berühmt wirst in bestimmten Kreisen. Dafür ist es da, zum Nutzen anderer, haben wir im Vers 7 gelesen hier. 1. Korinther 14, Vers 12. Ihr, da ihr nach geistigen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Das ist der Zweck. Erbauung von anderen, Erbauung der Gemeinde, nicht geistliche Selbstbefriedigung. Gott schreibt den Korinthern, alles geschehe zur Erbauung, alles geschehe anständig und in Ordnung und alles geschehe in Liebe. Und dann sagt er, nachdem er über die Gaben geredet hat, in 1. Korinther 12, 1. Korinther 13, und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Er sagt, ohne Liebe bin ich nichts und dann nützen alle geistigen Gaben nichts. Zur gegenseitigen Auferbauung. Auferbauung des Leibes. Aber das hört ja nicht dort auf, wo wir vom Gottesdienst nach Hause gehen. Ich denke, das ist auch wichtig, weil wir so als Eventchristentum eigentlich haben in unserer Kultur. Alles ist so ein bisschen eventmäßig. Ne? Man geht zu irgendeinem Event, und in der Apostelgeschichte lesen wir, die waren täglich zusammen und brachen das Brot miteinander und haben sich gegenseitig besucht und sind miteinander rumgehangen. Also nehmt eure Geistesgaben ruhig von Sonntagmorgens auch mit in den Alltag. Nach Haus zu eurer Familie und an den Arbeitsplatz. Und wenn ihr euch so mit Geschwistern trefft, wir brauchen die Geistesgaben. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus gesagt. Hier, 2. Korinther 3, Vers 5 und 6, das ist auch noch so eine Aussage, wo Paulus über sich selbst spricht oder über die Apostel. Und er sagt nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken oder aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes. Es war Gott, der uns befähigt hat. Gott befähigt uns und er teilt aus, wie er will. Nicht wie wir wollen. Wir können es nicht befehlen. Und er kennt unser Herz. Und ich glaube, er teilt auch manchmal die Gaben so aus, dass es passt. Ich weiß nicht, ob ich persönlich damit umgehen könnte, mit einer Gabe zu heilen. Alle würden geheilt. Oh, da müssen wir erstmal umgehen können, wenn du so im Rampenlicht stehst. Paulus, die haben geheilt da in Lystra, na, und dann wollten sie sich als Götter anbeten und die Leute haben sich versammelt und seid ihr nicht toll. Ist gut, wenn wir weiterlesen und sehen, dass sie gleich drauf wollen, sie steinigen. Also das Lob von Menschen ist oft sehr kurzweilig und deswegen, dafür wollen wir nicht leben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten, oder denen den Geist geben, die ihn bitten. Das ist eine Stelle, die wir Sonntag vor einer Woche auch gelesen haben. Also einfach, wir können Gott bitten, uns ausstrecken, und er gibt gerne und er befähigt uns. Und ja, manchmal haben wir nicht, weil wir nicht bitten. Heißt eigentlich, dass wir aus dieser Connection, aus dieser Beziehung mit dem Herrn, mit Christus in uns oder dem Heiligen Geist in uns rausfallen. Und dann komme ich in eine Situation und dann bin ich nicht begabt, weil ich die Verbindung verloren habe, die Kommunikation verloren habe. Und manchmal sagt er auch, Jakobus 4 ist das 2 und 3, manchmal ihr empfangt nichts, ihr bittet zwar, aber empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist das Problem, wenn ich eine Gabe vom Herrn haben will, aber mein Motiv selbstsüchtig ist, weiß ich nicht, ob ich dann damit rechnen darf oder sollte, dass ich die Gabe wirklich bekomme. Also wir wollen die Gnadengaben nicht ignorieren, wir wollen sie nicht vernachlässigen. Und manche vernachlässigen sie, weil andere sie so unordentlich ausüben oder so selbstsüchtig, dass sie abgeschreckt werden. Streckt euch aus danach. Wir wollen Erkenntnis haben wir schon besprochen. Es gibt Vielfalt im Leib. Gott will uns in die Einheit führen, trotz der Vielfalt oder gerade wegen der Vielfalt, dass wir aufeinander angewiesen sind, dass wir einander brauchen.
In dem 14. Kapitel wird ja dann auch noch von den Frauen gesprochen, die da in der Gemeinde in Korinth wahrscheinlich ein bisschen zu redselig waren oder wo dann darauf hingewiesen, dass sie
eine schwierige Stelle,
nicht reden sollen mit der Gemeindeversammlung. Oder sie sollen dann eben zu Hause den Mann fragen und so weiter, steht einer Frau schlecht an, in der Gemeinde zu reden. Aber ich denke, es war so ein Problem hier da in dieser korinthischen Gemeinde. Ganz besonders, oder vielleicht ja auch noch sonst. Ja. Aber ich denke, dass das auch im Zusammenhang zu sehen, also dass ja die Frau ja auch ihre Begabung hat und das ausleben soll und nicht irgendwo dann hinten anstehen soll.
Der spricht ja auch darüber im Kapitel 11, da sagt er ausdrücklich, dass auch Frauen prophezeien können. Genau. Und also in 1. Korinther 14 offensichtlich vom Kontext her, die haben eben wieder unordentlich. Die haben geredet zu einem Zeitpunkt, wo es einfach nicht dran war, für sie zu reden. Und haben da scheinbar, weiß nicht, die Leiter der Gemeinde, die Lehrer da öffentlich in Frage gestellt und vielleicht ihre Männer. Also es gibt auch unterschiedliche Auslegungen, was genau gemeint ist, aber vom Kontext her, das war offensichtlich das Problem. Ich meine, manche sehen das absolut und sagen, eine Frau, da muss überhaupt schweigen in der Gemeinde.
Ja, das ist ja übernommen oder vielmehr ja ganz streng, da steht's.
Dann ist so. Ist die Frage, welche Bibelstelle die andere definiert. Ne? Ich persönlich, ich meine, wenn ich Korinther 11 lese, gesagt, eine Frau darf beten in der Gemeinde, eine Frau darf prophezeien in der Gemeinde. Ich sehe dann eher 1. Korinther 14 als eine Sondersituation, wo die einfach eine Autorität an sich gerissen haben oder vielleicht auch nur Aufmerksamkeit oder kritischer Geist, was immer das genau war, wo es einfach unordentlich war und nicht angebracht war, für sie hier Fragen zu stellen oder in Frage zu stellen. Ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass die Gaben zum Nutzen von anderen gegeben sind. Strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde, das ist das Wichtige. Es war sehr unsortiert von mir heute Abend, aber das sind so ungefähr die Punkte, die ich am Herzen hatte. Die Bibelstellen, die ich mal rausgeschrieben habe. Habt ihr noch was, was ihr hinzufügen wollt oder was euch noch einfällt zu dem Thema Geistesgaben aus der Schrift?
mir ist noch aufgefallen, ich weiß nicht, wie ihr drüber denkt, weil es ja heißt, dass der Geist zum Nutzen für alle ist und der Paulus ja diese, das, oder das Wort ja auch mit dem Leib verglichen wird. Und ich habe mir halt die inneren Organe mal vorgestellt, also Herz und Nieren und Leber und so weiter und die Gedärme und so. Und wirklich, wenn eins ausfällt, ist es ein Riesenproblem. Hm. Es kann sein, was will, aber wenn die Stimme ausfällt, ist es noch kein Problem. Ne? Hm. Also weil das ja auch gesagt ist, mit dem Sprachengebet ist zum Nutzen, vom eigenen Nutzen. Ne? Hm. Aber alles andere, was funktioniert im Körper, also ich übertrage das in den Körper und das Innenleib Jesu. Ne? Hm. Tatsächlich so. Das hat mich noch so ein bisschen eben gefreut. Versteht ihr, was ich meine?
Und ich glaube, deswegen ist ja wichtig, dass wir alle einander dienen. Ne?
Ja.
Überlegt mal, wenn wirklich jeder Einzelne, der zum Gottesdienst kommt jetzt. Ich meine, wir haben so ein, ist in jeder Gemeinde so. Es gibt eine Kerngruppe, die sind sehr aktiv, die bringen sich ein, die dienen einander, haben einander im Blick. Und dann gibt es so eine Reihe von einfach Besuchern, ja, die kommen und gehen recht schnell wieder und kennen die Geschwister gar nicht richtig. Also nach dem traditionellen Landeskirchenprinzip so. Aber stell dir vor, wenn wir das alle wirklich hier ausleben würden, ich meine, wie viel mehr würden wir als Calvary Chapel Live funktionieren? Was für einen Einfluss könnten wir haben in unserer Stadt? Ich meine, wie viel heiler wären jeder Einzelne von uns, wenn jeder zum Gottesdienst kommen würde, und nicht nur zum Gottesdienst, immer wenn wir uns treffen, jeden Tag, wenn wir morgens aufwachen und sagen, okay Herr, danke, dass du in mir lebst, ich gebe mich dir hin heute, ich will dein Werkzeug sein, fülle mich mit deinem Geist, gib mir Gaben, und dann so mit dieser Verbindung durch den Tag gehe und so dieses Denken habe, okay, wo kann ich den Glauben von jemandem stärken? Und dann führt der Heilige Geist. Und er schickt dir jemanden über den Weg oder legt dann eine Person aufs Herz und sagt, hey, ruf da mal an. Und dann gibt er die Worte. Und dann, ich meine, was für einen Einfluss könnten wir haben? Ich denke, gewaltig. Ich meine, Gott sei Dank für das, was Gott uns schon geschenkt hat. Ne? Aber ich denke, wir sind noch nicht am Ende als Gemeinde. Jeder Einzelne von uns kann sich da... Ich bin noch nicht am Ende vom...
Am Ziel
vom... Sag mal, von meinem Potenzial oder dem, was der Herr durch mich tun könnte. Wenn ich das wirklich jeden Moment wirklich in dieser Abhängigkeit und dieser Verbindung mit ihm leben würde und dieser Offenheit, ja, wenn ich weniger an mich denken würde und mehr an andere, was könnte Gott durch mich tun? Ich finde, auch da ist es ein gutes Bild. Wenn du sagst, was ist, wenn ein Organ ausfällt, das schwächt eigentlich den Leib. Ne?
Ja, es gibt ja lebenswichtige Organe und es gibt ja Organe, ohne die man auch denken kann. Also, oder halt Körperteile. Schaust du die kleine Lena Marie an, das ist so vollkommen wunderbar, wie Gott es so macht, den Mensch. Und dass das alles funktioniert und das, ja, das ist wirklich das größte Wunder. Und man nimmt es so selbstverständlich oft, dass es einfach funktioniert eben. Also man geht davon aus, das kann gar nicht anders sein. Ja. Das Herz schlägt, das wird alles am Leben.
Alles in kleinen Formen.
Alles in so, und das ist alles so winzig und so toll.
Ja, das geht.
Ja, so was mit der Geburt, jetzt sind das Leben, das natürliche. Hineingeboren.
Gott hat es ganz natürlich so gemacht, gell? Ohne viel von uns zu tun. Und ich denke, wenn wir es auf dem geistigen Leib übertragen, na, wenn wir jeder so abhängig sind vom Heiligen Geist, dann wird er uns genauso auch hinstellen, dass das genau passt und dass es gut ist. Und ich glaube wirklich, der Schlüssel ist unser Herz, unsere Einstellung. Ne? Nicht so sehr, dass wir jetzt unsere Gaben entdecken müssen und irgendwo die Leute hier zwanghaft zu irgendwas. Ich denke, der Punkt ist, wenn wir verliebt sind in Jesus und begeistert sind von ihm, dann haben wir automatisch den Wunsch. Wenn das in uns wächst hier, hey, wie kann ich dem anderen mitteilen? Und eine braucht vielleicht ein bisschen länger als der andere, um so seinen Platz zu finden. Aber ich meine, wenn wir nur offen sind auf den Heiligen Geist, dann werden wir an den Punkt kommen, wo er uns gebrauchen will. Und ich meine, unser Dienst ist ja jetzt nicht nur hier, wir denken so oft, na, Gemeinde live, das ist Sonntagmorgens. Ja. Wie gesagt, es geht ja wirklich um unser ganzes Leben. Und um Dienst, das hört ja nicht auf.
Ja. Ich denke halt, es ist ein Prozess, da kommt jeder. Jeder muss dahin kommen, früher oder später, weil wir waren ja nicht so erzogen. Wir waren ja von unseren Eltern meistens so erzogen, dass man selbstständig sein soll. Du kannst das und du bist stark und du machst das. Und ja, das, wie du vorher gesagt hast, die Abhängigkeit, das musste dann wieder irgendwie raus. Das, was wir immer gehört haben von unseren Eltern, 15 oder 18 oder 20 Jahre lang, was die Eltern ein Kind, also ich meine jetzt die meisten, denke ich mir schon, dass die meisten Eltern ihre Kinder so erzogen haben. Und also so ist man ja geprägt. Also ich bin auf jeden Fall auch so geprägt worden.
Ich glaube, das ist einfach die menschliche Natur.
Ja.
Dass der Mensch einfach so ist.
Ja, aber ich denke, das ist ein Prozess, der dann umzulernen.
Ja, das ist aber auch, oder? So in gewissem Maße ist es ja auch gut, weil sonst, du wirst ja auch mal geformt in deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit. Und dann ist es ja so, dass eben das Übernatürliche hineinkommt und dann wird es relativiert, aber letztendlich musst du ja doch bestehen. Du kannst ja nicht, ja.
Losgelöst.
Ja, es ist ja auch nicht unabhängig von uns, ja. Ne? Das darf man auch nicht falsch verstehen, ne? Dass wir uns hinsetzen und sagen, Heiliger Geist, wirk durch mich, ne? Das ist ja nicht falsch.
Ja.
Ich merke es bei mir persönlich einfach so, dass ich immer merke, es ist eigentlich ein tägliches Umkehren. Immer wieder ein Umkehren und merken, du, das ist so stark, also in mir jetzt persönlich drin, auch das fängt schon an, dass man sich über Dinge sorgt, dass man, wie schnell man Angst hat, wenn man Dinge nicht im Griff hat. Wo ich immer sage, Herr, wie viel fähig bin ich denn überhaupt mitzugehen? Und das ist... ich glaube, das ist schon ein Lebensprozess, diese Hingabe. Aber ich denke, dass man da auch wirklich, dass man da auch Schritte geht, im Weg geht. Aber dass es einfach auch ein Weg ist. Dass ich jetzt nie sagen kann, so jetzt. Sondern es ist irgendwo einfach dieses wieder immer umkehren und einfach hingehen. Und sich, ja, wie du gesagt hast, aufstehen und ich bin da, egal wie ich bin, ich komme, ich bin da.
Mich. Ja, da hast du mich wieder, ne? So, ja. Das geht mir auch oft so. Ja. Ich meine, das muss ja auch von innen kommen. Also deswegen, wir haben in der Gemeinde ja auch nicht, wir üben ja jetzt nicht groß Druck aus, hey, du musst den Dienst und den, weil das alles, die Grundlage ist wichtig, dass es von innen kommt und dass es wächst und dass da der Heilige Geist halt aus, wie er will. Ne? Und dann hoffentlich, ich meine, hoffentlich können wir es auch erkennen, ja, auch als Älteste und Aufseher, das ist so dann der Job zu sehen, okay, was tut der Heilige Geist gerade? Aber das ist, wir sind auch echt abhängig von ihm, ne? Man kann es nicht menschlich irgendwie stricken, dann ist es schon wieder Fleisch, ja, wenn wir da krampfhaft versuchen, die Dinge zu drehen und Leute zu manipulieren und an ihren Platz zu stellen, wo wir denken, vielleicht ist es ja was ganz was anderes, was der Herr tun will, ne? Und was anderes spielt ja auch rein, ne? Dass wir lernen, auch verletzlich zu werden voreinander, ja, und einander mal kennenzulernen. Zu Männern fällt das ja noch viel schwerer als den Frauen. Wahrscheinlich. Das fängt ja in der Ehebeziehung an. Sich verletzlich zu machen und zu sagen, hey, ich habe echt eine Not. Und ich meine, dafür sind Sonntagmorgens vielleicht auch nicht ganz der richtige Platz. Ich meine, warum nicht, aber... wahrscheinlich eher in so kleinen Kreisen wie im Hauskreis oder hier, wo man sagen kann, hey, ich habe betet für mich, ja. Und da passiert dann Dienst. Ich denke, viel Dienst passiert auch nicht, weil wir es einfach nicht wissen. Und das ist noch schlimmer, wenn man dann auf Pastorenkonferenzen geht oder so. Da ist sowieso jeder geistlicher als der andere. Ne? Aber so wirklich die besten Zeiten hatten wir wirklich, wo ein Bruder gesagt hat, hey, wir kämpfen zurzeit total in unserer Ehe und betet für uns. Und wow, da war der Heilige Geist da und da waren ja einfach die Kraft des gemeinsamen Gebets und prophetische Worte und Worte der Ermutigung und Worte der Erkenntnis und beides. Ne? Und das spielt so alles zusammen und da können wir überall wachsen in all diesen Bereichen. Ja, spannendes Thema. Ist ist ein Prozess. Aber Gott ist geduldig und Gott ist gnädig. Und wenn wir an ihm dranbleiben, dann wird er das auch werden, uns reinführen in all diese Dinge, in der Abhängigkeit von ihm, in der Abhängigkeit voneinander. Offene Augen füreinander. Hat noch wer was im Herzen? Bitten wir den Sack zu heute Abend. Können wir uns auch schon lange unterhalten. Bernd, betest du mit uns noch zum Abschluss?
Ja, Vater, wir wollen dir jetzt danken in Jesu Namen für diesen Abend, für den ganzen Tag, Herr, dass du uns so geführt hast, dass wir ja wissen, wir sind in dir fest gegründet, wir sind in dir ja wertgeachtet und geliebt. Es ist ganz wichtig, dass wir ja, uns auch so sehen als deine geliebten Kinder. Und wir wollen dir einfach danken, dass du ja, diese Gnade immer wieder neu gibst, jeden Tag neu. Und dass wir auch in dir wachsen dürfen und in dir ja, fest gegründet sein dürfen. Ja. Wir wollen dir einfach alles auch hingeben, Herr, und uns dir anvertrauen und immer wieder dich bitten, Herr, dass du unser Leben ja einfach segnest und jeden Einzelnen kennst, berührst und mit deiner Liebe umfängst. Und so wollen wir auch einfach in diese Nacht hineingehen, dass du uns Frieden und Ruhe schenkst und dass wir gut schlafen können, dass wir uns erholen dürfen für einen neuen Tag.